Gut, das Thema heute heißt Freundschaft mit Jesus. Wir sind seine Freunde und er ist unser Freund, oder? Jetzt will doch jeder mit Jesus eine Freundschaft haben. Und es hat Gott so eingefädelt, dass wir nicht bloß Kinder sind oder Geschöpfe, sondern wirklich Freunde mit ihm, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und ich lese mal 1. Johannes 4,10. Da sagt hier der Johannes, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also die Liebe von Gott sieht so aus, er hat uns geliebt, nicht wir ihn, sondern er hat uns geliebt und hat seinen Sohn gesandt als Sühnung für unsere Sünden. Er hat sich über uns erbarmt, er hat ein Sühneopfer für uns gegeben, seinen geliebten Sohn Jesus, wie es auch in Johannes 3,16 heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Ja, das ist Gottes Antwort gewesen auf dieses Dilemma, in dem die Menschen steckten, diese Auswegslosigkeit aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes. Und Gott war das nicht egal, weil er ist ein liebender Vater, einer, der die Menschen geschaffen hat, sein Bild, und der die Menschen liebt. Ja, wenn es ihm egal gewesen wäre, wenn er gewesen wäre, wie die Menschen sind, ach, ist ja mir egal, es wird schon irgendwas werden, und wenn es nichts wird, kann man auch nichts machen. So denken viele Menschen, aber so ist nicht der liebe himmlische Papa. Und darum hat er eben ein Sühneopfer in Form seines Sohnes gesandt. Alle Sünde muss gesühnt werden. Er kann sie nicht einfach vergeben. Ja, viele denken so, ja, er hätte doch einfach die Sünden vergeben können, wäre alles erledigt gewesen. Aber das geht nicht. Die Schrift sagt, der Sündelohn ist der Tod. Und wenn ein Mensch ein Sünder ist, dann ist er dem Tod unterstellt. Dann wird er sterben, körperlich und geistlich ist er sowieso schon lange tot. Da ist er im ewigen Tod und es wird sich nicht ändern. Da kommt der Sünder nicht mehr raus. Außer er hat ein entsprechendes Sühneopfer vorzuweisen. Die einzige Chance. Aber nicht ein Sühneopfer, das er selber gebracht hat, wie im Alten Testament, wo sie irgendwelche Tiere geopfert, geschlachtet haben, dessen Blut vergossen haben. Das war nur Bildersprache auf das wahre Opfer. Wenn er aber, wie wir Christen, eben gläubig sind an dieses Opfer von Jesus und sich auf dieses Opfer beruft und das vorweist, als Sühneopfer für seine Sünde oder für seine Sündhaftigkeit, dann macht es einen Riesenunterschied. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, oder die, die von einem Sühneopfer nichts wissen, die haben zwar von Jesus irgendwo gehört, in der Kirche, aber dass er tatsächlich dieses Sühneopfer gebracht hat und das ausreicht, haben sie ihnen nicht gesagt. Oder auch Leute, die Jesus und das Opfer kennen, aber ihn ablehnen als Erlöser. Die werden diesem ewigen Tod nicht entfliehen. Die können nicht aus. Sünder ist Sünder. Sünde gebiert den Tod. Sünde hat den ewigen Tod als Lohn, als Strafe. Und da kommt einer nicht raus. Die Sünde, sage ich mal so, findet ihr Opfer wie das tödliche Gift einer Schlange. Einmal zugebissen von der tödlichen Giftschlange, dann heißt es, du wirst sterben. Außer es hat jemand ein Gegengift. Und das Gegengift, bildlich gesagt, für die Sünde ist das Blut von Jesus. Das Blut des reinen, makellosen Opfers. Und es ist gut, dass wir dieses Gegengift kennenlernen durften und es auch benutzen durch den Glauben. Ich lese mal aus dem Römerbrief, Kapitel 3, ab Vers 21. Und da geht schon mal gut los. Jetzt aber, das müssen wir wissen, jetzt aber, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus die Sühne gewirkt hat, jetzt aber ist ohne Gesetz. Es gibt Übersetzungen, da heißt es, ist außerhalb des Gesetzes. Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also für alle, die glauben, wird es gültig, gibt es Gerechtigkeit. Das bedeutet Sündenvergebung, nicht mehr als Sünder dazustehen, sondern als Gerechter. Und der Paulus schreibt hier, alle haben gesündigt. Da kann keiner aus. Und selbst wenn einer nicht gesündigt hätte, hätte er die Sünde von Adam in seinem Blut. Und deshalb erlangt keiner die Herrlichkeit Gottes, keiner das ewige Leben. Aber jetzt geht's weiter, Vers 24, sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst ist hier dieses, ja, dieses Wort, um das es geht. Umsonst durch Gnade. Nicht aus Werken, nicht aus Gesetz, nicht aus, weil du ein toller Hecht bist oder weil du so viel gespendet hast, sondern umsonst, nur weil du geglaubt hast, dass Jesus am Kreuz für dich als Sühneopfer geopfert wurde. Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter die Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertigte, der des Glaubens an Jesus ist. Ich bin begeistert von diesen Aussagen, weil deutlicher kann man es eigentlich fast nicht mehr sagen. Gott hat Jesus als einen Sühneort hingestellt, diesen Ort Golgotha, wo er sein Blut vergossen hat, starb wegen unseren Sünden. Ja, und so einfach heißt es hier, das Hingehenlassen der vorher geschehenen Sünden. Sie sind vergeben, vergessen, ausgelöscht, also eine Schrift sagt einmal, ins äußerste Meer geworfen, unter seine Nachsicht, ja, unter seine Gnade. Und er hat eben den gerechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Und an Jesus glauben heißt natürlich unbedingt, an dieses Opfer zu glauben. Nur an die Person Jesu zu glauben, aber nicht an das, was am Kreuz geschah. Da möchte ich das bezweifeln, dass dieser Mensch gerettet ist. Weil es gibt auch Leute, die sagen, ja, Jesus, klar, und er ist aber nicht gekreuzigt worden, er ist dann mit der Maria Magdalena durchgebrannt, nach Indien sagen die einen, nach Frankreich sagen die anderen, oder irgend so ein Blödsinn, dann zählt es nicht. Da kann der 100-mal von Jesus reden und an Jesus glauben, wenn er das Opfer nicht sehen kann, dann sieht er auch nicht, dass er ein Sünder ist und ein Opfer braucht, und dann ist es eigentlich unwirksam. Okay, also auf diesem Sühneort Golgotha wurde durch das Opferlamm Gottes die Sünde der Welt gesühnt. Ja, nicht bloß ein paar Einzelne, sondern die Sünde der Welt, angefangen von der Sünde Adams. Und sie wurde an Jesus gestraft. An ihm wurde die Sünde gestraft und damit gesühnt. Er musste sterben. Das wie manche auch sagen, ja, der war ja bloß scheintot. Aber wenn du das einmal durchliest, diese Tortur, diese Marterei, diese Qualen, so ein Wunder, dass er überhaupt noch raufgekommen ist auf den Berg, ohne vorher nicht umzukippen, und dann dort oben stundenlang am Kreuz hängen und auf letzt dann auch noch die Lanze durch den Brustkorb ins Herz hineingestochen. Also toter, glaube ich, kann man nicht sein. Und er musste eben sterben. Er hätte eigentlich nicht sterben können, weil er ein Gerechter war. Aber weil er für uns zur Sünde wurde, konnte er dann sterben, weil er war praktisch die Sünde in Person, deshalb konnte er dort sterben. Und dieses Opfer, heißt es, ist vollbracht, das waren seine letzten Worte. Und was ist vollbracht? Unsere Erlösung von der Sünde und vom Tod und von der Strafe. Wir haben Leben durch ihn bekommen. Wir sind nicht mehr im ewigen Tod, sondern im ewigen Leben gelandet. Wir müssen auch sehen, dass Sühnung und Vergebung nicht dasselbe ist. Weil das eine ist die Folge vom anderen. Erst musste eine Sühnung stattfinden und dann konnte auch die Sünde vergeben werden. Ohne Sühnung keine Vergebung, aber ein Sühneopfer, und auf das man schaut und an das man glaubt, gibt es ja, kostenlose Vergebung. Ohne irgendwie zur Buße musst du aber das noch tun und das noch beten und das Sprüchlein aufsagen oder was opfern oder um eine Kapelle rum. Rutschen auf Knien oder irgend so. Nein, musst alles nicht, weil Jesus hat alles für uns getan. Ohne Sühneopfer gäbe es keine Vergebung. Das ist der Beweis Hebräer 9,22, der B-Teil. Da heißt es, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also ohne dieses Blutvergießen von Jesus gibt es keine Vergebung. Ohne das Sühneopfer gibt es keine Vergebung. Aber wegen dem Sühneopfer gab es für uns volle Vergebung. Und das ist eine gute Nachricht. Darum heißt das Evangelium die gute Nachricht. In ihm, sagt Epheser 1,7, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Also hier wieder, wegen dem Blut, wegen diesem Sühneopfer. Dann sagt er weiter, wir haben die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also dir und mir ist alles vergeben, was wir je irgendwo angestellt haben oder noch vielleicht auch so noch werden, weil so groß ist die Gnade. Er spricht immer vom Reichtum seiner Gnade. Das bedeutet, die Gnade ist riesengroß. Und sein Blut zählt eben alle Ewigkeit. In aller Ewigkeit ist das Blut wirksam, wenn man daran glaubt. Wer nicht daran glaubt, für den wirkt es nicht, obwohl es möglich wäre. Also wir haben die Vergebung unserer Sünden in der Tasche. Macht euch keinen Kopf mehr, wenn du irgendwo früher irgendwas angestellt hast. Ja, wie man manchen Politiker heutzutage wieder was ankreidet, was schon 35 Jahre zurück her ist. Bei uns nicht. Wenn der Teufel irgendwas auf das Tablett bringt und erinnert dich an irgendwas, was du früher verbockt hast, dann musst du gleich einmal wissen, stopp, mir ist vergeben. Meine Sünde damals ist gesühnt. Es gibt es nicht mehr, es zählt nicht mehr. Mir ist Gerechtigkeit geschenkt worden, mir ist Vergebung all meiner Sünden geschenkt worden, und zwar völlig umsonst, wegen dem Opfer von Jesus und weil ich daran glaube. Also diese Sühne am Kreuz bedeutet Vergebung und bedeutet dann auch Versöhnung. Ja, die Sünde trennt, aber das Blutopfer, das Sühneopfer versöhnt. Wir wurden durch diese Sühne versöhnt mit Gott. Das heißt, das trennende Element, die Sünde, ist ein für alle Mal beseitigt. In der Person von Jesus ist mit dieser Person auch dann ins Grab gelegt worden und auch nicht mehr rausgekommen. Auch wenn Jesus auferstanden ist, aber die Sünde, das trennende Element, ist nicht mehr auferstanden. Es ist im ewigen Tod beseitigt. Römer 5,1 schreibt der Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, also das, was wir jetzt gerade gesagt haben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit unserem himmlischen Papa. Da steht nichts mehr dazwischen. Da ist nichts mehr, wo er dir vorhält, wo er dich anklagt, wo er dich erinnert, was du für ein schlimmer Kerl warst irgendwann einmal. Nein, das ist alles vergeben und vergessen, verziehen, Ausschluss vorbei. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, hast ewiges Leben, hast Gerechtigkeit empfangen und dabei bleibt's. Das Besseres kannst du dir nicht verdienen und kannst du auch nicht bekommen. Also er hat Frieden gemacht zwischen ihm und dir, aber auch zwischen Himmel und Erde. Zwischen Gott und den Menschen ist Frieden gemacht durch das Blutvergießen am Kreuz. Gott selbst hat uns mit sich versöhnt in Christus Jesus und hat uns durch ihn heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt. Ja, wir dürfen uns bloß nicht von dieser Tatsache abbringen lassen, von religiösen Leuten, die dann wieder daherkommen mit den Geboten und das hast du nicht richtig gemacht und da bist falsch dran und du bist ja Sünder oder irgend so. Weil dein Glaube muss an diesem Bereich schon hochgehalten werden, dass er wirksam ist. Der Teufel versucht natürlich, uns den Glauben wieder klein zu machen oder zu verdrehen, durch die Hintertür wieder was anderes rein zu impfen oder so. Aber das lassen wir nicht zu. Deshalb habe ich immer wieder ähnliche Lehren in diese Richtung. Ich hoffe, es nervt euch nicht, aber es darf euch nicht nerven, es muss euch erbauen und immer wieder zu sehen, wer du in Christus Jesus bist. Ja, und jetzt diese Versöhnung, das ist ganz wichtig für dich, dass du mit Gott versöhnt bist. Und ich lese mal Kolosser 1 ab Vers 20. Durch ihn, durch Jesus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also, Gott hat es gefallen, alles mit sich zu versöhnen, durch das Blut am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde ist Versöhnung, ist Frieden. Und er sagt, dadurch hat er uns Menschen heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt. Also er steht nicht da, er macht uns dann heilig, weil er uns erzieht mit irgendwelchen strafenden Methoden, damit wir dann wirklich tadellos sind. Nein, er hat es getan, weil er uns die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Sündlosigkeit von Jesus zurechnet. Er hat uns das angezogen. Einen Mantel der Gerechtigkeit, sagt die Schrift, hat er uns angezogen. Ja, denkt dran, wir haben einen Mantel der Gerechtigkeit und der Heiligkeit. Wir sind Kinder Gottes, Königskinder, und wir haben nicht mehr den zerrissenen, zerlumpten Mantel der Sünde an. Der ist weg, ja, geistlich gesehen. Aber er sagt hier, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von diesem Evangelium. Darum sage ich das so oft, dieses Thema. Wir sollen in diesem Glauben gegründet sein, erst einmal, dass das sitzt, dass das klipp und klar ist, dass nicht irgendwelche zweifelnden Gedanken da Raum bekommen. Und wenn wir dann gegründet sind, sollen wir auch fest drin bleiben und uns ja nicht abbringen lassen von dieser Wahrheit des Evangeliums. Das ist das Wichtigste. Erst hören und dann fest bleiben und nicht abbringen lassen. Im Glauben stabil werden im Evangelium. Die Gefahr ist groß, dass Christen da abgebracht werden, weil in vielen christlichen Organisationen eben auch gerade was anderes gepredigt wird. Gebote und was du alles tun musst, um heilig zu sein, um gerecht zu sein. Und genau das ist das Pferd vom Hinten aufgesäumt. Und es klingt alles ganz, ganz toll und na, toll ist vielleicht übertrieben, ganz logisch. Und die Menschen meinen, da muss man halt dann was dazu tun. Aber das geht nicht. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben und nicht durch seine Werke. Das ist ein Riesenunterschied. Der Glaube ist genug. Das Evangelium ist so großartig, dass das reicht. Gottes Gnade ist so großartig, dass der Glaube an das Opfer völlig ausreicht. Sicherlich heißt es nicht, jetzt hast du einen Freibrief, jetzt kannst du High Life tun und lassen, was du willst, sondern du sollst dich dann nach dem Geist leiten lassen, weil der Geist wird dir dann das offenbaren, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, heißt es so schön, was gut ist und was schlecht ist, was du tun sollst und was du lassen sollst. Er wird dich von innen heraus verändern. Es sind nur die fleischlichen Christen, denen immer wieder gesagt werden muss, das darfst du nicht und das ist nicht gut und da gehst du dem Teufel auf den Leim. Aber die Geistlichen, die vom Geist von innen heraus inspiriert und geführt werden, die werden es wissen. Okay, da braucht auch der eine oder andere mal eine kleine Korrektur, ist ja normal. Aber die Geistgeführten, die wissen es von innen heraus schon. Die können es vielleicht nicht irgendwo so richtig deuten, aber wenn sie ganz ehrlich sind, wissen sie, das ist gut und das ist nicht so gut, was ich da tue. Oder das soll ich tun und das soll ich lassen. Deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir als Christen Vollgeistes werden, damit wir auch vom Geist geführt werden können, im Geist wandeln können und dementsprechend gottgefällig leben, nicht weil wir ein Gebot haben, sondern weil der Geist uns dementsprechend führt und anleitet. Aber jetzt wieder zurück. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Gott ist jetzt nicht mehr einfach Gott, der ferne Gott, der strafende, sondern er ist unser himmlischer Papa, der uns so sehr liebt. Vielleicht kannst du dir mal unseren liebenden Papa bildlich vorstellen. Das tut vielleicht deinem Glauben ein bisschen helfen, weil manche Leute haben irdisch gesehen keinen liebenden Papa gehabt. Entweder gar keinen oder ein bisschen einen verdorbenen. Und dann tut man sich schon ein bisschen schwer, Gott selbst als liebenden Papa zu sehen, oder ist die Religion hatte einfach einen falschen Gott vermittelt, so den mit dem langen Stock, und wenn es Gewitter hat, jetzt schimpft der liebe Gott so ungefähr, hat man uns immer gesagt, der liebe Gott, und dann schimpft er aber, irgendwas ist da ein bisschen verkehrt gelaufen, ne? Wir haben Frieden mit unserem himmlischen Papa und wir haben Freundschaft mit Jesus. Freundschaft. Mit dem Papa haben wir Frieden und er ist unser himmlischer Vater und wir sind seine Söhne, aber mit Jesus, vielleicht noch eine Schippe mehr, wir haben Freundschaft mit Jesus. Das sagt uns die Bibel an manchen Stellen. Wir haben kein Gesetz mehr, das uns anklagt, keine Verdammnis ist mehr für seine geliebten Söhne und Töchter, weil wir sind seine Freunde geworden. Wenn man einen Freund hat, kannst du dir mal vorstellen, du hast einen Best Friend und Jesus ist ja unser Best Friend. Du hast einen Freund, du bist da nicht immer hinten dran, was hat mein Freund schon wieder falsch gemacht? Wo muss ich meinen Freund schon wieder korrigieren? Wo muss ich ihn tadeln? Auf einen Freund kann man sich verlassen, wenn es wirklich ein echter Freund ist. Und dein Freund kann sich auf dich verlassen. Ja, das ist ein Unterschied. Freunde und Familie, wo man einfach zusammenhält, wo man zusammengehört, wo es nichts gibt, was man sich vorenthält, so ist diese Beziehung zwischen uns und Jesus eigentlich richtig. Aber viele Pastoren predigen ihren Gemeinden so diese versteckte Verdammnis, obwohl Paulus sagt, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Und weil ohne Gesetz Gerechtigkeit geworden ist, haben wir vorher gehört. An was will dich irgendjemand verdammen, wenn das Gesetz beseitigt ist? Außerhalb des Gesetzes haben wir gerecht geworden. Nicht aus Werken, sondern nur aus Glauben. Wir haben Jesu Gerechtigkeit bekommen und er war halt einfach einmal vollkommen gerecht. Und das muss genügen und das genügt auch. Also, lieben Pastoren, predigen den Leuten nicht versteckt Verdammnis, indem es immer in den Predigten darum geht, was sie noch tun müssen, um Gott zu gefallen, was Gott fordert, was sie falsch machen. Um gesegnet zu werden, muss man auch dieses und jenes tun. Das ist eine ganz gemeine, versteckte Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit bringt nicht den erwünschten Segen hervor. Den Segen bringt der Glaube hervor. Das Gesetz, wenn man es ganz genau sagt, wie die Schrift es sagt, es bringt dir den Fluch, weil du nicht fähig bist, das ganze Gesetz zu halten. Und wenn du ein Gebot nicht hältst, dann hast du das ganze Gebot nicht gehalten, sagt die Schrift. Und da sehen wir, wie groß die Gnade ist. Er hat uns aus diesem Dilemma herausgenommen. Dieses Gebot, diese Gesetzmäßigkeiten, die der Mose da alles aufgeschrieben hat, die haben die Menschen nichts zum Leben gebracht. Es war Zuchtmeister, sagt der Paulus. Aber der Zuchtmeister, der ist vorbei. Jetzt haben wir was anderes. Jetzt haben wir Sohnschaft und Vaterschaft und Freundschaft. Mein Gerechter, steht mehrmals in der Bibel, wird durch seinen Glauben Leben haben. Ja, der Glaube bringt dieses Leben, bringt diesen Segen, Leben in Überfluss hervor. Im Hebräer 10, 38 steht es und auch in Galater 3, 11 und 12, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also aus Glauben gerechtfertigt und nicht wie das Gesetz sagt, du musst die Dinge tun, dann wirst du es haben. Aber weil du es nicht kannst, das alles zu tun, wirst du auch niemals das Leben erben. Darum muss unser Fokus zumindest 90% auf dem liegen, was Jesus für uns tat, als er am Kreuz starb. Gut, es gibt ein paar Anweisungen im Neuen Testament von Paulus vorrangig, die man nicht missachten soll und sagen, ja, brauchen wir auch nicht. Aber es sind nicht in dem Sinn Gesetze, wenn du es nicht einhältst, dann wirst du gestraft oder so. Ein Beispiel, Epheser 4, 32, da sagt der Paulus, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also Gott hat uns vergeben, weil Jesus das Sühneopfer war. Und so sollen auch wir wieder vergeben, gütig sein, mitleidig mit den anderen. Ja, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn oder so. Und nicht mehr Recht haben wollen, sondern nachgeben, lass dich lieber übervorteilen. Musst ja nicht unbedingt Recht haben, auch wenn du vielleicht tatsächlich Recht hast. lasst diese Streitschlichterei oder die Rechthaberei, lasst es Gott machen, er bringt es alles ins richtige Lot. Mal jeder ist auf einem bestimmten geistlichen Level und eine vielleicht an dem Punkt mehr wie der andere und umgekehrt der andere an einem anderen Punkt besser. Wir sind alle auf dem Weg und darum ist es gut, wenn wir Christen untereinander vergeben, wenn wir untereinander auch Freundschaft pflegen, dann funktioniert es. Wenn einer den anderen höher achtet als sich selbst, sagt auch die Schrift, dann funktioniert es. Und damit erfüllst du dieses eine Gebot, denn aus diesen 600 noch was Geboten hat der Herr eins gemacht, wir sollen einander lieben. Punkt. Und das erfüllt alles. Wer den Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt. So einfach, da wird es locker, oder? Da wird es richtig locker. Also lass dich auf das ein, er hat uns geliebt und jetzt lieben wir weiter. Er hat uns vergeben und wir vergeben den anderen. Aber nicht, wir müssen vergeben, damit er uns auch vergibt, sondern wir vergeben, weil er uns schon vergeben hat. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, es wird immer noch aus dem Vater unser Gebet ein bisschen falsch hingedreht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. So, wenn wir vergeben, vergibt er uns auch. Im Neuen Testament ist es andersrum. Er hat uns vergeben und jetzt sollen wir auch vergeben. Jetzt können wir sogar vergeben, wenn wir wirklich wollen. Ja, manche wollen halt einfach nicht vergeben, weil sie ja, stolz sind oder im Fleisch, dann will man nicht. Aber wer wirklich vom Geist inspiriert ist, der will auch vergeben. Und wenn er nicht will, dann entscheidet er sich trotzdem dafür, ich vergebe aber, weil es gut ist zu vergeben, weil die Schrift es sagt und weil es auch für dich persönlich gut ist, wenn du vergibst. Weil wie hat mein Pastor immer gesagt, du trägst ja nach, wenn du nicht vergibst, du trägst ja die Last. Der andere weiß vielleicht gar nichts, dass du da ein Paket trägst, wo du Groll gegen ihn hegst und er lebt, ha, 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 und du schleppst die Last, weil du nicht vergibst. Das ist ja dumm, ne? Also vergib, dass dir die Last wieder von deinem Rücken fällt und dann kannst du wieder vorwärts gehen. Weil er uns zuerst vergeben hat, weil er zuerst das Sühneopfer gebracht hat. Jesus sprach zur Sünderin, wahrscheinlich eine Ehebrecherin oder was auch eine Hure, in Lukas 7, 48 steht es, deine Sünden sind vergeben. Einfach so, sagt er das zu der Frau. Weil sie kam im Glauben zu ihm und hat ihm die Füße gesalbt und mit ihren Haaren hat sie abgetrocknet, mit Tränen, glaube ich, sogar auch noch gewaschen, ich weiß nicht mehr so auswendig. Und sie ist nicht gekommen und hat ihn angefleht, dass er ihre Sünden vergeben soll. Und weil sie ja so schlimm ist und weil sie ja dieses und jenes getan hat, sozusagen eine Beichte abgelegt. Nein, sie hat Jesus gesehen und sie wusste, wer er war. Und sie hat ihn geliebt und hat ihm gedient mit dem teuren Salböl. Der Pharisäer zum Beispiel, der hätte sich nicht einmal von ihr berühren lassen. Der Pharisäer hat gesagt, nein, geh weg von mir, du bist unrein. Ja, aber Jesus hat sich die Füße salben lassen, hat sich mit den Haaren abtrocknen lassen, hat dir die Sünde nicht vorgehalten, hat nicht gesagt, ja, ich weiß schon, was du für eine bist. Du, glaube ich, kommst nicht in den Himmel. So war Jesus nicht. Er liebte diesen ihren aufrichtigen Glauben, in dem sie gekommen ist. Und er sagte zu ihr, Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das ist doch immer ein Unterschied, oder? Der Pharisäer hat gesagt, weiß der denn nicht, wer das ist? Kennt er die denn nicht? Das ist ja die Sünderin, die von dem Bordell wahrscheinlich dort. Aber Jesus sah nicht die Sünde, sondern er sah den Glauben. Und Jesus reagiert immer auf Glauben. Immer auf Glauben. Ja, nicht auf die Sünde und nicht auf das Böse. Ja, das ist ein ganz anderer Jesus. Religiöse Leute, die reagieren auf die Sünde. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Aber es ist die Wahrheit. Jesus ist auch unser Vorbild. Also, wenn wir das Richtige glauben, dann sind wir auf dem richtigen Dampfer. Wenn du was Falsches glaubst, dann ist es aus Gottes Sicht ein Unglaube. Weil die Juden damals, vor allem die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Tempelleute, sie waren eigentlich sehr gläubige Menschen. Aber sie glaubten halt an das Gesetz von Mose. Und dass man das einhalten muss, ganz akribisch, genau, immer so perfekt. Sie glaubten an das Kommen des Messias, ja. Aber sie glaubten nicht an Jesus, an den Messias. Und das war das Problem. Falschglaube ist wie Unglaube. Wir müssen das Richtige glauben. Wir müssen an den Jesus glauben, der er ist. An den Jesus, das Lamm Gottes, den Messias, den Christus, den Gesalbten. Dann passt es. Paulus sagt einmal, dass die Juden wegen ihres Unglaubens aus dem edlen Ölbaum ausgebrochen wurden. Und die anderen, die Heiden, wurden wegen ihres Glaubens eingepfropft in diesen edlen Ölbaum. Bringt es so als Bild. Er sagt, wegen ihres Unglaubens. Eigentlich war es ein Falschglaube. Aber wie gesagt, Falschglaube zählt hier wie Unglaube. So ist auch heute noch bei vielen religiösen Leuten. Die glauben auch was. Egal ob jetzt Katholiken oder sonst irgendwie Moslems oder so, sind sehr gläubige Leute. Aber dummerweise hat man ihnen was Falsches gesagt. Und auf das haben sie sich eingeschworen. Und wenn du mal da richtig eingebrannt bist und eingegraben bist in ihre Lehre, dann ist es nicht ganz so einfach, die Leute da rauszuholen. Aber wie gesagt, wenn du deinen Glauben auf das richtige Fundament stellst, auf das, was tatsächlich das Neue Testament sagt, die Erlösung und die zentrale Botschaft vom Kreuz, dann wirst du eingepfropft in den edlen Ölbaum, in den Stammbaum von Jesus, und dann bist du an der Wurzel, ja, weil jeder Baum hat eine Wurzel, und der Paulus sagt, du bist der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig werden, Römer 11, 17. Also das heißt, da fließt der Segen, da fließt Nachschub von der Wurzel. Da wirst du Frucht bringen, wenn du am richtigen, edlen Ölbaum eingepfropft bist. Und ein Jude, wie die Juden damals waren, die waren ausgebrochen, aber sie können auch, wenn sie zum Glauben kommen, wieder eingepfropft werden. Sagt uns Römer 11, 20 und auch 23. Da schreibt der Paulus richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Ist der Paulus das beste Beispiel? Ja, er war sehr stark im Glauben, den Unglauben. Hat die Christen verfolgt, weil sie gegen Mose gesprochen haben. Er war sehr gläubig und trotzdem war es ein Unglaube, ein Falschglaube. Und dann wurde er gläubig an Jesus und dann wurde er eingepfropft, weil bei Gott es möglich ist. Und so ist es auch heute noch. Wenn jemand im Unglauben und im Falschglauben steckt, dann kann er wieder eingepfropft werden. Auch wenn du ein wiedergeborener Christ bist und hast dich verführen lassen mit Unglauben, Falschglauben und bist irgendwo abgedriftet, dann komm zurück zur Wahrheit, geh zur Wurzel und wirst wieder eingepfropft. Und dann wirst du auch der Fettigkeit der Wurzel wieder teilhaftig werden und der Segen wird in deinem Leben wieder fließen. Es ist einfach das A und O, an das Erlösungswerk Jesu zu glauben und darauf zu vertrauen. Auf das, was am Kreuz, an dem Sühneort geschah, das ist das A und O. Ja, und das ist genau der Punkt, wo viele Menschen, Christen, von Satan getäuscht werden und in eine Art Falschglauben hineingeführt werden. Ja, dann liegt nämlich der Fokus auf ihren Werken, auf ihren Sünden und auf das, was der Satan gerade wieder tut. Unterm Strich sind sie eigentlich ausgepfropft und dann wundern sie sich, wenn es immer dürrer wird in ihrem Leben, wenn der Segen nicht fließt, wenn alles so schief läuft und eigentlich müsste ich doch gesegnet sein, ich verstehe nicht, warum ich nicht gesegnet bin, sind dann so diese Gedanken. Da musst du zurück zur Grundlage des Glaubens, zur Wurzel des edlen Ölbaums, zur Erlösung, die in Christus Jesus ist, durch sein Blut, durch sein Sühneopfer. Dann bist du wieder dran an der ganzen Sache. Und nicht auf deine Werke schauen und auf deine Sünden schauen und jetzt der Satan steht schon wieder irgendwo um die Ecke und will mich niedermachen oder so. Nein, du stehst auf dem Felsen dann. Da kann dich der Satan nicht niedermachen, weil dann hast du Vollmacht und du kannst dem klipp und klar widerstehen und sagen, wo es lang geht für ihn und wo dein Platz ist und wo seiner ist. Also der Herr hat dich und mich, uns alle, von unseren Sünden erlöst und er bietet uns seine Freundschaft an. Ja, er kommt nicht mit der Liste an, wo du noch Fehler gemacht hast und was du noch alles angestellt hast und so weiter, sondern er kommt und bietet dir einfach seine Freundschaft an. Das ist nicht großartig. Da musst du dann drüber nachdenken, da musst du drüber meditieren, dass dir das bewusst wird, dass das falsche Bild von Gott oder von Jesus ausgelöscht wird, dass dir die religiöse Leute eingeimpft haben und sieh es, wie es wirklich ist. Nimm dieses Freundschaftsangebot an. Johannes 15, 14 und 15 sagt uns, ihr seid meine Freunde. Dann sagt er zu seinen, ihr seid meine Freunde. Und er sagt ihr, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, jetzt haben wir doch einen Haken. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann schreibt weiter, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also nicht mehr Sklave, sondern Freund. Weil ein Freund weiß, was sein Herr tut. Aber jetzt geht es um das. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Was meint hier Jesus? Was gebietet er eigentlich? Nein, nicht Mose, nicht das Gesetz, nicht die 10 Gebote. Nein, das gebietet er nicht. Was gebietet Jesus? Glaube und Liebe. Das ist alles. Das ist das, was er hier meint. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann ist es der Glaube und das Opfer und die Liebe zu ihm und zu den Nächsten. Wir sind nicht mehr Sklaven Gottes, nicht mehr Sklaven des Gesetzes, nicht mehr Sklaven der Sünde oder Knechte, wie es auch manchmal übersetzt wird, sondern wir sind Gottes Freunde und Gottes Kinder. Und das macht einen riesigen Unterschied. Das ist eine ganz andere Position. Wenn ein Großunternehmer, nehme ich als Beispiel, ein Großunternehmer, der hat Mitarbeiter. Früher hat man es Knechte genannt und Sklaven, heute nennt man es Mitarbeiter. Dann haben die einen guten Posten. Der eine ein bisschen weiter oben, der andere ein bisschen weiter unten in der Rangfolge, ist okay. Aber die Söhne und Töchter von diesem Mann, die haben eine ganz andere Position. Die wohnen mit diesem Unternehmer in seinem Haus. Und wenn sie was brauchen von dem Papa, dann gibt es ihnen. Sie sind nämlich seine geliebten Kinder. Sie sind Freunde geworden. Wenn die Familie intakt ist, muss ich sagen, gehe ich mal davon aus, weil ich es als Vergleich mit Gottes Familie nehme und da ist die Familie intakt. Also müssen wir das so sehen, wer wir sind. Freunde, Familienmitglieder, Kinder, Söhne und Töchter des besten Papas, das es nur gerade gibt. Und zu Hause ist der Papa nicht der Unternehmer, zu Hause in der Familie ist der Papa der Papa. Ja, für den Angestellten ist er der Chef, aber für den Sohn und für die Tochter ist er einfach der Papa, der beste Papa. Und diese Freundschaft mit Gott ist möglich, das sehen wir an Abraham. Abraham wurde auch zum Freund Gottes, weil er ihm geglaubt hat. Er hat diesen Glauben in die Tat umgesetzt. Er tat, was Gott ihm sagte. Ja, er hatte kein Gesetz, der Abraham. Da gab es noch Mose noch gar nicht. Aber Gott hat ihm gesagt, Abraham, auf geht's, zieh weg aus deinem Land, pack deine 7 Sachen, ich will dir was Besseres geben. Er wusste noch nicht, wohin es geht, die Reise. Aber das musste er im Glauben tun. Ja, das ist ein Beispiel. Und so gibt es in Abrahams Leben viele Beispiele, wo er im Glauben war. Ja, mit dem Alter, wie beide waren, noch Nachkommen zu bekommen, musste er wirklich auch großen Glauben an den Tag legen, weil vom Verstand her keine Chance. Aber er gab Gott die Ehre und Gott hat sein Wort gehalten. Jakobus greift es auf und sagt in Kapitel 2, Vers 23, die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Also der Abraham war ein Freund Gottes und so wurde er auch betitelt. Es war offensichtlich weil er Gott geglaubt hat und hat nach Gottes Wort gehandelt. Oder dieses Beispiel, wo er seinen Isaak, den Sohn der Verheißung, den er endlich hatte, opfern hätte sollen. Er hätte das auch getan, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Das zeugt schon von extrem starken, großen Glauben. Im Vertrauen auf Gott, dass er auch die Toten wieder lebendig machen kann. Gott sagt mir nicht irgendwas, was nichts ist, so ungefähr. So können wir auch im Glauben eine Freundschaft mit Jesus entwickeln. Aber erst musst du wissen, dass Jesus das will, oder der himmlische Papa. Er will dein Freund sein und du sollst seiner sein. Ja? Er will das, er will dein Best Friend sein. Ja, ein echter Freund, nicht bloß so ein Kumpel, so halbherzig, sondern ein wirklicher Freund, wie du ihn keinem besseren dir vorstellen kannst. Der Beweis ist Johannes 15, 13. Er sagt, der Herr, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus getan. Für seine Freunde, für seine geliebten Menschen hat er aus lauter Liebe sein Leben geopfert, hingegeben zum Tod am Kreuz. Eine größere Liebe gibt es nicht. So sehr hat Jesus und der Papa uns geliebt, dass er genau das getan hat. Jesus hätte auch ablehnen können und sagen können, nein, das ist mir zu heiß, Papa schickt mir Legionen Engel, um diese Leute hier wegzuschlagen, die mich festnehmen wollen. Aber nein, die Liebe hat ihn dazu gedrängt, sich hinzugeben, sich für uns, für dich und für mich und für alle Menschen ans Kreuz nageln zu lassen. Mehr konnte er für uns nicht tun. Die Strafe nahm er auf sich, an unserer Stelle, damit wir nicht bestraft werden müssen wegen unseren Sünden. Und mich dazu sagen, das ist Liebe, das ist Freundschaft im Höchstmaß. Die Menschen sind bloß dumm und haben es nicht angenommen. Das ist das Problem der ganzen Sache. Aber das liegt nicht an Jesus. Man muss es den Menschen bloß einfach auch immer wieder mal sagen, wie dieser Jesus wirklich ist, wie er tickt und was er getan hat und was das für Auswirkungen hat für den, der das glaubt. Ja, und das habe ich jetzt mal wieder getan. Und jetzt können wir, ich nehme mich nicht aus, das auch wieder mal weitergeben an andere. Die, die noch gar nichts wissen, sollen sie auch wissen. Gott ist ein guter Gott. Gott hat eine Antwort gesandt für das ganze, für die ganze Not auf dieser Welt, für all die Probleme. Aber solange es die Menschen nicht annehmen oder im Gesetz stecken, fließt halt der Segen nicht. Das ist die Wurzel, die falsche. Empfangt jetzt im Namen Jesus. Empfangt jetzt aus dem Ölbaum. Empfangt jetzt. Lasst den Segen einfach fließen. Öffnet euch. Sag, danke, Papa, dass ich jetzt empfange. Danke, Jesus, dass ich jetzt aus deiner Fülle empfange. Danke, Jesus, dass das trennende Element beseitigt ist. Die Sünde ist gesöhnt, sie ist vergeben, sie ist vergessen, sie ist beseitigt. Nichts ist mehr da, was den Segen aufhalten könnte. Weil der Feind ist besiegt, der Widersacher. Der Herr hat ihn unter unseren Füßen zertreten. Preis und Ehre dir, Herr. Lobpreis und Ehre dir. Das Lamm Gottes hat den Unterschied gemacht. Das Lamm Gottes hat den einzigen Unterschied gemacht. Der Gerechte für die Sünder. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Preis und Ehre dir, Jesus. Jesus, wir nehmen einfach die Freundschaft an, die du angeboten hast. Du bist unser best friend, Jesus. Herr, wir wollen deine Freunde sein. Freunde, auf die man sich verlassen kann. Herr, wir verlassen uns auf dich, Herr, und wir wollen auch, dass du dich auf uns verlassen kannst. Obwohl wir in uns selber nicht perfekt sind. Aber wir wollen Freunde sein, Jesus. Du sollst dich auf uns verlassen können. Danke, Herr, weil wir können uns auf dich verlassen. Du stehst zu deinen Zusagen, du stehst zu deinem Wort, weil du bist das Wort. Du bist das lebendige Wort. Dein Wort ist Heilung. Du bist Heilung, Jesus. Du bist das Wort und das Wort ist Heilung. Heilung für den gesamten Leib. Und ich setze es jetzt frei für jeden, der das hört heute. Für jeden, der das heute hört, mit dem Herzen hört, setze Heilung frei. Am ganzen Leib. Von jeder Krankheit, Schwachheit und ihrem Gebrechen. Freisetzung vom Geist des Todes. Weil ein anderer dafür starb. Weil ein anderer es getragen hat. Das ist das Evangelium. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, hat alles getragen. Den Fluch, die Armut, die Krankheit, die Schwäche und den Tod, alles ist auf ihn gekommen. Alle satanische Macht ist auf ihn gekommen. Deshalb hat der Satan an uns kein Recht mehr. Die satanischen Mächte haben keine Rechte mehr an uns und uns zu bestehlen, zu berauben, zu piesacken, unterzujochen. Ich breche das im Namen Jesus. Ich sage, wir sind alle freigemacht, losgekauft. Wir sind die Erlösten des Herrn. Es ist bezahlt. Unsere Erlösung ist bezahlt. So geht raus aus dem Joch der Knechtschaft, der Religiosität und der religiösen Vorstellungen. Schaut auf ihn. Schaut auf das geopferte Gotteslamm. Gott hat für dich ein Opfer gebracht. Ein vollkommenes Opfer. Das vollkommen ausreichend ist. Du kannst nichts hinzufügen, du musst nichts hinzufügen. Und du sollst auch nichts hinzufügen. Halleluja. Damit du nicht wieder unter ein Joch des Gesetzes gerätst. Versuche nicht, da noch irgendwas dazuzufügen, sondern bleib im Glauben und in der Liebe. Und lass dein Herz voll sein von dieser Botschaft, sodass dein Mund übergeht, dass dein Mund überfließt. So sagt die Schrift, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. An dem kannst du feststellen, was du den ganzen Tag plapperst, und von dem bist du gefüllt. So lass dich füllen von dem guten Evangelium und du wirst überfließen. Das gute Evangelium aus deinem Mund. Gottes Wort aus deinem Mund. Halleluja. Danke. Danke, Jesus. Leg alles ab. Trenne dich von allem religiösen Schrott, das man dir früher gelehrt hat. Weil es einfach nicht die Wahrheit ist. Weil es dir einfach nicht gut tut. Wir können bloß Danke sagen, Jesus. Wir können nur danken, Herr. Das ist so große Liebe, Herr. Größte Liebe hast du uns erwiesen. Größte Liebe. Größere Liebe gibt es nicht, als dass jemand sein Leben für seine Freunde, für andere hingibt. Das hast du getan. Danke, Herr. Und wir wollen einfach Jesus Raum geben, dem Heiligen Geist Raum geben, Geistesgaben anfordern. Ja, wenn du irgendein Eindruck, ein Bild, eine Vision, ein Wort hast, eine Erkenntnis, oder so, oder für jemanden beten sollst, dann mach's jetzt einfach. Jetzt ist die Zeit, jetzt sind wir beisammen. Ja, diese räumliche Trennung zählt nicht, wir sind beisammen. In einem Geist sind wir vereint. Oder bete in Sprachen. Ich glaube, jemand ist da, der denkt sich, ob das schon alles so ist und wie der Hans das jetzt gesagt hat, ob das so stimmt. Dann sage ich dir, dann nimm deine Bibel und lies es nach. Und du wirst sehen. Aber dann musst du dich entscheiden, das zu glauben. Dann musst du aufhören, das Bibel anzuzweifeln, das Wort Gottes anzuzweifeln. Dann bleib im Glauben. Dann werden sich Türen öffnen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, nimm dir das einmal zur Brust. Es gibt keine. Es ist keine, es gibt keine. Und du kannst auch keine hervorzaubern, es gibt einfach keine Verdammnis. Ja, nur wenn du im Gesetz bist, gibt es eine. Aber wenn du in Christus Jesus bist, gibt es keine. Klares, deutliches Wort aus der Bibel. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es lohnt sich, in Jesus zu sein, im Glauben zu sein. Dieser Glaube bricht jedes Joch. Es bricht das Joch. Lasten. Ein Joch ist mit Lasten verknüpft. Ja, wenn du ein Joch trägst, dann trägst du Lasten. Lasten verschiedenster Art. Aber wenn das Joch bricht, fallen die Lasten ab. Dann nimmt das Blut Jesu für dich in Anspruch. Das bricht das Joch und die Lasten fallen ab und der Segen kann ungehindert fließen. Du kannst tanzen und du kannst springen, du kannst jauchzen und du kannst jubeln, wenn die Lasten weg sind. Halleluja. Jesus hat das Joch getragen. Das Kreuz war das Joch, das er getragen hat. Den ganzen Kreuzweg hinauf auf Golgotha. Ein Lamm, das Gott geopfert hat. Nicht Menschen haben ein Lamm geopfert, sondern Gott hat ein Sündopfer, ein Sündenlamm geopfert. Das zählt. Schau hin auf das Opfer, schau hin auf das Lamm. Schau hin aufs Kreuz. Stell fest, wenn man das tut, sich da ein inneres Bild vom Kreuz macht, von Jesus, von dem Opfer, dass sofort die Salbung sich hochzieht. Sofort wird die Kraft stärker. Werd fest im Glauben an diese wunderbaren Tatsachen. Der Herr wird deinen Glauben ehren. Der Herr wird deinen Glauben sichtbar machen. Der Herr wird wird dir ein Belohner sein. Der Herr wird sich zeigen. Er wird sagen, das ist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Der hat geglaubt. Er hat mich nicht verleugnet. Sie hat mich nicht für blöd hingestellt oder wie könnte man es ausdrücken, für unwahr hingestellt. Und wer sich zu Jesus bekennt, hat er gesagt, für den bekennt er sich bei den Engeln und beim Vater. So schäme dich nicht wegen Jesus. Sei ein Zeuge.